SR Info. Bilanz am Abend.
Heute mit Katrin Aue. Herzlich willkommen. Die FDP will sparen, SPD und Grüne wollen Geld für Zukunftsprojekte. Das ist schwer zusammenzubringen. Der noch umstrittene Haushalt 2025 ist gleich unser Thema. Außerdem ein Interview zum sogenannten Wolfsgruß der rechtsextremistischen türkischen Grauen Wölfe, gestern demonstrativ gezeigt bei der Fußball-EM der Männer. Und die fünfte Etappe der Tour de France, raus aus dem Alpenpanorama. Die SPD-Fraktion im Bundestag ist offenbar optimistisch. Für kommenden Freitag 7 Uhr am Morgen hat sie eine Fraktionssitzung anberaumt. Dann will sie sich informieren lassen über die Eckpunkte des Haushalts 2025, der dann also stehen soll. Dabei ist er offenbar immer noch schwer umkämpft. Die FDP pocht nach wie vor auf strikte Haushaltsdisziplin. SPD und Grüne dagegen tun sich schwer, betonen, dass ein strenger Sparkurs vieles im Land kaputt machen könnte. Und das Zeitfenster für eine Einigung wird enger. Heute musste sich dazu der Kanzler im Bundestag den Fragen der Abgeordneten stellen. Lena Stadler.
Eigentlich sollte das heute ganz anders ablaufen. Eigentlich sollte Olaf Scholz bei der letzten Regierungsbefragung vor der Sommerpause einen Entwurf für den Haushalt in der Tasche haben. Eigentlich. Bekanntermaßen hinkt die Regierung aber hinterher bei der Haushaltsplanung. Klar, dass Haushaltsexperte Matthias Middelberg von der Unionsfraktion als erster Fragesteller die wichtigste aller Fragen stellt.
Können Sie uns heute, Herr Bundeskanzler, denn verlässlich sagen, wann wir einen beratungsfähigen Haushalt im Kabinett erwarten dürfen und wann im Parlament?
Die Antwort des Kanzlers fällt kurz und knapp aus.
Ansonsten ist es so, dass ich Ihnen versichern kann, dass wir den Haushalt in diesem Monat im Bundeskabinett beschließen werden, wie geplant.
Zuversicht also bei der Regierung, dass der 17. Juli als Termin zu halten ist. Ärger dennoch bei der größten Oppositionsfraktion Union über die Regierung.
Das Problem, Herr Bundeskanzler, bei Ihnen ist, Sie sollten hier Rede und Antwort stehen im Parlament und Rechtfertigung abgeben gegenüber dem Parlament. Es ist schon schlimm genug, dass wir alle diese Dinge immer nur aus Zeitungslektüre erfahren. Ich finde das einen unmöglichen Umgang mit dem Parlament, das am Ende diesen Haushalt ja auch noch beraten muss.
Der Kanzler gibt sich gelassen. Man liege mit allem weiter im Zeitplan, so Scholz.
Der Bundestag berät typischerweise nach der Sommerpause über den Haushalt und berät ihn dann bis zum Jahresende. An diesem Zeitablauf wird keine Beeinträchtigung zu finden sein.
Tatsächlich scheint die Ampelkoalition eine Einigung im Haushalt bis Ende der Woche für möglich zu halten. Die SPD-Fraktion hat sogar schon eine Sondersitzung für den frühen Freitagmorgen geplant. Die Grünen sind etwas zurückhaltender. Sie wollen situativ entscheiden, ob es noch eine Sondersitzung gibt, bevor sich der Bundestag am Freitag in die Sommerpause verabschiedet. Seit Wochen verhandeln Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen und Finanzminister Christian Lindner, FDP, über die Eckpunkte des Haushalts 2025. Wichtiger Bestandteil? Das sogenannte Dynamisierungspaket, um die Wirtschaft anzukurbeln. Reinhard Huben von der FDP will mehr dazu wissen.
Am Tag der Industrie haben Sie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass wir in Sachen Abschreibung und Forschungsförderung noch eine Schippe drauflegen auf das, was mit dem Wachstumschancengesetz gelungen ist. Gibt es darüber hinaus weitere Überlegungen für das Dynamisierungspaket?
Vom Kanzler dazu ein spitzbübisches Grinsen. Inhaltlich ist ihm aber nichts zu entlocken.
Oh ja, es gibt sehr viele Überlegungen, die ich jetzt hier im Einzelnen gar nicht alle vorab vorstellen will, weil wir ja noch nicht ganz durch sind. Aber ich kann Ihnen versichern, dass da schon sehr viele konkrete Vorschläge zusammengekommen sind, über die komplette Einigkeit bereits existiert.
Im weiteren Verlauf der Befragung kommen einzelne Abgeordnete auf den Haushalt zurück. Das große Thema ist er allerdings nicht. Mietpreisbremse, Fachkräftemangel, das neue Personaltableau der EU-Kommission, das Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz sind unter anderem die Themen, die die Abgeordneten heute beschäftigen. Ein klares Bekenntnis gibt es von Scholz, bei den Verteidigungsausgaben für die NATO das 2%-Ziel auch in den kommenden Jahren zu erreichen. Und er sichert zu, dass Deutschland im russischen Krieg gegen die Ukraine nicht zur Kriegspartei wird. Dafür stehe er als Kanzler. Scholz holt bei den Antworten öfter mal aus, wird häufig von der sitzungsleitenden Bundestagspräsidentin und ihrer Stellvertreterin an sein Zeitlimit erinnert.
Die Antwortzeit ist beendet.
War auch fertig.
Und dann war die Befragung tatsächlich auch schon fast fertig. Und der Bundeskanzler kann weiter dafür sorgen, dass der Haushalt diesen Monat auch noch fertig wird.
Eigentlich ist es ein Grund zu feiern. Dieses Jahr ist die Pflegeversicherung 30 Jahre alt geworden. 1994 wurde sie in Deutschland eingeführt. Damals eine echte Verbesserung, ein bisschen mehr zumindest Absicherung für viele, viele Menschen, die pflegebedürftig werden. Aber die Pflegeversicherung steht zunehmend unter Druck. Denn erstens hat sich die Zahl derjenigen, die Leistungen erhalten, seit damals, seit 1994, verfünffacht. Außerdem ist absehbar, dass immer weniger Menschen einzahlen werden, weil die folgenden Jahrgänge geburtenschwächer sind. Und gleichzeitig kommen nun allmählich auch die ersten geburtenstarken Babyboomer-Jahrgänge in ein Alter, in dem sie auf Leistungen angewiesen sind. Alles dringende Gründe für eine Reform der Pflegeversicherung. Heute hat Gesundheitsminister Lauterbach dafür seine Ideen vorgestellt. Dietrich Karl Meurer berichtet.
Der Bericht schildert auf mehr als 130 Seiten Deutschlands Pflegeproblem. Das ist geprägt von Belastungen während der Corona-Pandemie und vor allem durch einen anhaltend starken Anstieg der Zahl der Pflegebedürftigen. Die Kosten explodieren. Ein Weiter-so ist nicht möglich. Das weiß auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD.
Ohne Reformen würde die Pflegeversicherung teurer werden, der Beitragssatz würde steigen.
5 Ministerien haben an dem Bericht mitgearbeitet. Neben dem Gesundheits- auch das Finanz- und Wirtschaftsministerium und auch die Bundesländer. In dem Papier zur Pflege werden unterschiedliche Szenarien bis zum Jahr 2060 durchgerechnet. Stets kommt eine Finanzierungslücke in Milliardenhöhe heraus. Darauf will die Bundesregierung reagieren, sagt Lauterbach. Etwa durch mehr Vorbeugemedizin. Viele Pflegefälle seien vermeidbar, etwa Herz-Kreislauf- oder Demenzerkrankungen. Und
schließlich werden wir uns auch mit der Finanzierbarkeit der Pflege auseinandersetzen, werden Vorschläge dazu machen, wie die Pflegeversicherung solidarisch gut bezahlt werden kann.
Nach der Sommerpause soll dafür ein Konzept vorgelegt werden, verspricht Lauterbach. Ein Gesamtkonzept auch zur Verbesserung der Pflegeangebote und auch für mehr Pflegepersonal. Noch in dieser Legislaturperiode soll dann eine umfassende Pflegereform vorgestellt werden. Allerdings, wie die im Detail aussehen wird, lässt der Minister noch offen.
Ich möchte über die Einzelheiten der Komponenten hier nicht spekulieren, aber ganz klar ist, wir sind hier vor einer Herausforderung, die aber auch lösbar ist.
Der Kommissionsbericht nennt verschiedene Modelle, wie die Pflege in Zukunft finanziert werden könnte. Etwa eine Vollversicherung, die alle Pflegekosten übernehmen würde. Oder auch eine Kombination aus einer Pflegeversicherung, die nur für einen Teil der Kosten aufkommt, und einer privaten Zusatzversicherung. Innerhalb der Ampelparteien gehen die Vorstellungen über die Varianten weit auseinander. So sagt die liberale Gesundheitspolitikerin Christine Lüttke.
Zusätzlich zu der gesetzlichen Pflegeversicherung, der sozialen Pflegeversicherung, plädieren wir für ein System der zusätzlichen privaten Vorsorge, auch die dann auch verpflichtend sein kann und aber vor allem kapitalgedeckt sein muss, damit wir mit wenig Mitteleinsatz auch ein gutes Ergebnis rausbekommen.
Das Modell einer solchen privaten Zusatzversicherung schmeckt den Grünen gar nicht. Deren Gesundheitsexperte Janosch Dahmen macht deutlich:
Es ist ein Trugschluss zu glauben, wenn wir hier Risiken einfach in den privaten Bereich verschieben, dass sie uns nicht als Bumerang an anderer Stelle als Kosten im Gesundheitswesen beispielsweise wieder einholen. Wir tun also gut daran, ein Modell in Zukunft auf den Weg zu bringen, was eben die Risiken aller Menschen für Pflegebedürftigkeit hinreichend absichert.
Die finanzielle Not bei der Pflegeversicherung wird groß. Bei dieser Diagnose herrscht Einigkeit. Aber wie das Problem zu lösen ist, darüber dürfte in den kommenden Wochen und Monaten intensiv gestritten werden. Minister Lauterbach gibt sich dennoch optimistisch.
Die Ampel hat dafür Ideen und auch die politische Kraft.
Ob die Pflegereform wirklich noch vor der nächsten Bundestagswahl kommt, ist ungewiss.
Sie sind ein Staatsziel in Deutschland. Die sogenannten gleichwertigen Lebensverhältnisse stehen im Grundgesetz. Ob Ost oder West, Nord oder Süd, Land oder Stadt – überall soll das Leben zwar nicht gleich, aber gleichwertig sein. Heute hat die Regierung dazu einen ersten Bericht vorgelegt. Fazit: Die Unterschiede zwischen den Regionen nehmen grundsätzlich ab, allerdings nicht überall. Bianca Schwarz.
Dass die Realität und die gefühlte Wahrheit nicht unbedingt was miteinander zu tun haben müssen, eine Binsenweisheit. Aber eine bedeutsame, wenn es um die gefühlte und die tatsächliche Situation eines ganzen Landes geht. Dazu gibt es jetzt mit dem Gleichwertigkeitsbericht zum ersten Mal eine exakte Datenlage. Ein Beispiel: Die Menschen in Bayern fühlen sich ziemlich zufrieden, wenn man sie danach fragt, wie gut ausgebaut ihre Kinderbetreuung ist. Aber real sagen die Zahlen laut Vizekanzler Habeck:
Sie sehen, dass die Kinderbetreuung in diesen beiden Bundesländern nicht so dolle ist. Aber die Zufriedenheit ist entgegen der Daten deutlich höher. Also die Bayern sind zufriedener mit ihrer Kinderbetreuung, obwohl sie eine ziemlich schwach ausgebaute Betreuungsinfrastruktur haben.
Die Ministerien von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen und Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD haben für den ersten Gleichwertigkeitsbericht eng zusammengearbeitet. Das Ziel laut Faeser, möglichst gleiche Chancen und Bedingungen für alle.
Ob Sie gerne auf dem Land wohnen wollen, in kleinen Städten, in strukturschwachen Gebieten, weil es dort schöner ist, weil Sie eine Ansicht haben, dass ihre Kinder dort im ländlichen Raum besser aufwachsen können oder aus was für Gründen sich Menschen auch immer dafür entscheiden. Man soll eben überall in Deutschland gut leben können. Das ist für mich Heimatpolitik.
Für den Gleichwertigkeitsbericht kommen zwei Datenerfassungen zusammen. Ein Teil der Daten lag quasi schon vor, zum Beispiel wenn es um die Kita-Versorgung geht, um Wohnkosten oder Sozialleistungsbezüge. Statistiken dazu gibt es bei den Ämtern und Ministerien ohnehin. Für den Gleichwertigkeitsbericht hat man sie neu ausgewertet. Der andere Teil behandelt die Gesellschaft als solche und wie die Menschen sie wahrnehmen und empfinden. Diese Informationen wurden größtenteils erfragt. Wie zufrieden sind die Menschen in Deutschland? Wo geht es ihnen besonders gut, wo eher schlecht? Und was ist der Grund dafür? Das Ergebnis? Es geht insgesamt betrachtet bergauf.
Der Bericht erzählt eine Geschichte von einer positiven Angleichung nach oben, dass die Regionen, die nicht so eine starke, jetzt vor allem wirtschaftliche Basis haben, aufholen, aufschließen zu den stärkeren Regionen.
Der Gleichwertigkeitsbericht soll in der Zukunft eine Grundlage sein für politische Entscheidungen. Da geht es zum Beispiel um die Frage, werden die richtigen Regionen wirtschaftlich gefördert oder versickern die Fördermillionen ohne großen Effekt. Insgesamt gibt es 19 Förderprogramme für strukturschwache Regionen.
Und man muss sagen, dass die Zielgenauigkeit erstaunlich hoch ist. Sie sehen es hier, die Fördermittel, die pro Einwohner in die Region gegangen sind. Und Sie sehen, dass diese relativ deckungsgleich ist mit den tatsächlich zu fördernden Gebieten.
Ein paar große Probleme offenbart dieser Bericht aber auch. Beispiel demografischer Wandel. Gerade viele junge Leute ziehen weg aus strukturschwachen Regionen. Bundesinnenministerin Faeser gibt ein Beispiel, wie die Politik versucht, gegenzusteuern, indem sie Behörden oder Forschungseinrichtungen des Bundes gezielt in eher schwachen Regionen ansiedelt.
Besonders im Blick haben wir dabei die kleineren und mittelgroßen Orte, Städte zwischen 5.000 und 10.000 Einwohnern, gerade in Ostdeutschland. Wir wollen, dass dort attraktive Arbeitsplätze entstehen, in zum Beispiel dem ehemaligen Kohlerevier in der Lausitz.
Gut ausgebildete Menschen sollen in ihrer Heimat bleiben oder zurückkehren können. Das ist das Ziel. Künftig sollen die Unterschiede der Regionen auch als ihre Stärken betrachtet werden können, weil sie nicht in allem gleich sein sollen, aber in Sachen Lebensqualität zumindest gleichwertig.
Wie problematisch ist der sogenannte Wolfsgruß, den der türkische Nationalspieler Demiral gestern bei der EM demonstrativ gezeigt hat? Das ist unser Thema nach dem Nachrichtenüberblick von Roswitha Böhm.
In der Innenstadt von Saarlouis läuft derzeit ein großer Polizeieinsatz. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, wurde in einem Gebäude der Sparkasse eine Leiche gefunden. Das Gebäude und der Parkplatz davor wurden großräumig abgesperrt. Aktuell besteht laut Polizei aber keine akute Gefahr. Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall und die italienische Rüstungsfirma Leonardo wollen gemeinsam Landverteidigungssysteme bauen. Das geht aus einer Vereinbarung hervor, die beide Unternehmen in Rom unterzeichnet haben. Erstes Ziel des Bündnisses seien Bau und Vermarktung von Kampfpanzern für die italienische Armee. Die Technologien sollen aber auch für andere europäische Projekte genutzt werden. Rheinmetall und Leonardo wollen ein Gemeinschaftsunternehmen mit Sitz in Italien gründen. Im Zusammenhang mit dem angekündigten Stellenabbau bei Michelin haben sich der Reifenhersteller und die Arbeitnehmervertretung auf einen Sozialplan geeinigt. Laut Konzern betrifft dies die Standorte Karlsruhe, Homburg und Trier. Nach Angaben von Michelin enthält der Sozialplan finanzielle Ausgleiche und weitere Unterstützungsmaßnahmen. Auch soll eine Transfergesellschaft eingerichtet werden. Wie Michelin weiter mitteilte, sei das Ziel, betriebsbedingte Kündigungen zu vermeiden. Im März hatte Michelin angekündigt, im Werk in Homburg 800 der rund 1.300 Arbeitsplätze streichen zu wollen. Das fairer Lohngesetz ist im Saarland um 3 weitere Branchen erweitert worden. Es gilt jetzt auch für das Wach- und Sicherheitsgewerbe, das Sanitär- und Heizungshandwerk und möbellogistische Dienstleistungen. Die Regelung soll für bessere Arbeitsbedingungen sorgen und gleichzeitig Lohndumping verhindern. Wenn Unternehmen dieser Branchen öffentliche Aufträge annehmen, werden die Beschäftigten nach den Regelungen der jüngsten Tarifverhandlungen bezahlt. Seit 2022 gibt es das Gesetz, das seitdem regelmäßig um weitere Branchen erweitert wird. Der Autozulieferer Eberspecher Gruppe hat im vergangenen Jahr seinen Umsatz und Gewinn gesteigert. Nach eigenen Angaben erhöhte der Konzern, der auch ein Werk in Neunkirchen hat, seinen Umsatz um 10%. Zusätzlich meldet Eberspecher 58 Millionen Euro Gewinn vor Zinsen und Steuern. Damit hat das Unternehmen das Ergebnis aus dem vergangenen Jahr mehr als verdoppelt. Für dieses Jahr erwartet Eberspecher weniger Umsatz. Zur Begründung heißt es, die Branche sei immer noch von geopolitischen Unsicherheiten, hohen Energiepreisen und Inflationsraten betroffen.
Mit 2 Toren hat der türkische Nationalspieler Merih Demiral gestern gegen Österreich sein Team ins EM-Viertelfinale geschossen. Aber jetzt ermittelt die UEFA gegen ihn, denn nach dem 2:0 hat er demonstrativ mit beiden Händen den sogenannten Wolfsgruß gezeigt. Laut Fußballverband ist das mutmaßlich unangemessenes Verhalten. Die Symbolik dahinter habe ich mir vor der Sendung von dem Extremismus-Experten Lorenz Blumenthaler von der Amadeo-Antonio-Stiftung erklären lassen. Herr Blumenthaler, was macht diesen Wolfsgruß zu so einer problematischen Geste?
Naja, weil der Wolfsgruß ist das Erkennungszeichen der rechtsextremen türkischen Gruppierung, die Grauen Wölfe, die transnational aktiv sind und eben vor allem für eins stehen, nämlich für Menschen- und Demokratiefeindlichkeit.
In den sozialen Medien kommentieren jetzt sehr viele Leute, dass dieser Generalverdacht gegen den Wolfsgruß so nicht in Ordnung sei. Da schreiben die Leute, die Geste sei möglicherweise ja vielleicht ein Erkennungssymbol dieser Bewegung, die Sie gerade geschildert haben. Sie sei aber doch einfach auch ein Erkennungszeichen für die türkische Nation oder sowas in der Art. Der Torschütze, der diese Geste gestern gezeigt hat, der sagt das ja auch sinngemäß. Was entgegnen Sie denn diesen Leuten?
Es ist eine ziemlich durchschaubare und irgendwie auch fast schon absurde Verteidigungsstrategie, die da gefahren wird. Das ist eine klar rechtsextreme Geste, die auch so verbreitet ist. Also da muss man nur mal Betroffene dieser Form des Rassismus fragen. Die werden einem das auch erzählen können. Und jetzt sich darauf zu berufen, also es ging ja sogar noch viel weiter. Der Torschütze ging ja dann dazu über zu sagen, dass das Ausdruck seiner Identität sei. Ja gut, also wenn die türkische Identität im 21. Jahrhundert unter Erdogan mittlerweile auf einer rechtsextremen Bewegung fußt, das würde ich ungern so stehen lassen tatsächlich. Aber es zeigt natürlich auch, inwieweit diese Geste mittlerweile normalisiert ist und inwieweit eben auch die Ideologie der Grauen Wölfe auch in Deutschland verbreitet ist, wenn Menschen so tun, als ob das mittlerweile eine ganz normale Geste und einfach ein Ausdruck von Nationalstolz sei und nicht eigentlich Bezug nimmt auf eine ganz klar rechtsextreme Bewegung, die ihre Ziele im schlimmsten Fall auch einfach mit Gewalt umsetzt.
Okay, dann sagen wir es doch noch mal ein bisschen genauer. Wer sind diese Grauen Wölfe?
Die Grauen Wölfe sind eine rechtsextreme Bewegung, die sich in der Türkei gegründet hat, Anfang des 19. Jahrhunderts, also eben mit der türkischen Nationalbewegung. Anders aber als andere Teile der türkischen Nationalbewegung setzen die Grauen Wölfe immer auf eine ethnisch homogene Einheit der von ihnen als rein erachteten Turkvölker. Darunter fallen eben keine Minderheiten, also so etwas wie Kurdinnen und Kurden, Jesidinnen, Alevitinnen, aber eben auch Jüdinnen und Juden. Und im Grunde sind die Grauen Wölfe wie andere Rechtsextreme in ihrer Ideologie extrem antipluralistisch. Also sie stellen sich wirklich eine einheitliche, homogene türkische Nation vor und das eben nicht nur innerhalb der Türkei, sondern auch in anderen Ländern, in denen Türkinnen und türkischstämmige Menschen leben.
Apropos, wie aktiv ist denn die Bewegung in Deutschland?
Die Bewegung ist in Deutschland sehr aktiv. Das wurde bereits in den 70er Jahren und während dem ersten Anwerbeabkommen für Gastarbeiterinnen aus der Türkei aktiv forciert von der Bewegung aus der Türkei heraus. Mittlerweile gehen Sicherheitsbehörden, die zum Glück die Grauen Wölfe nun ein bisschen besser auf dem Schirm haben, als es noch vor 10 Jahren der Fall war, von 15.000 Mitgliedern in Deutschland aus. Also da gehen die Zahlen auseinander zwischen 11.000 bis 15.000 Mitgliedern, die durch 2 Dachverbände vertreten werden und insgesamt in mehr als 300 Untervereinen aktiv sind. Also wir reden hier im schlimmsten Fall ja von der größten organisierten rechtsextremen Gruppe in Deutschland.
Und Sie haben es vorhin schon mal angedeutet, im schlimmsten Fall greifen die durchaus auch auf Mittel der Gewalt zurück, ja?
Es kommt immer wieder zu Übergriffen. Also zum Beispiel letztes Jahr im Juli in Berlin, als ein Mitglied der Grauen Wölfe mit einem Auto in eine kurdische Demonstration reinfahren wollte und nur von der Polizei in letzter Minute gestoppt wurde. Oder eben auch die ganze Welle rassistischer Straßengewalt in den 90ern und 80ern, als zum Beispiel Mitglieder der Grauen Wölfe 1984 ein Attentat auf dem Kreuzberger Frauenladen verübt haben und dabei die kurdische Menschenrechtsaktivistin Seren Attes lebensgefährlich verletzt wurde. Also die Grauen Wölfe sind nach wie vor gewalttätig und das nicht nur innerhalb der Türkei, sondern eben auch in Deutschland.
Nun sind sie in Deutschland nicht verboten. Auch diese Geste, der Wolfsgruß, ist hier nicht auf irgendeinem Index. Was würden Sie sagen, was könnte in Deutschland getan werden, um diese Bewegung einzudämmen?
Es braucht in erster Linie mal mehr Öffentlichkeit und Aufklärungsarbeit über die Grauen Wölfe. Denn die Grauen Wölfe sind in Deutschland strategisch sehr klug unterwegs. Da wurde von Anfang an kein Hehl draus gemacht. Man will sowohl die Zivilgesellschaft als auch die Politik unterwandern. Und natürlich setzt man dafür in erster Linie nicht auf Gewalt, sondern wird halt Mitglied der Volksparteien, insbesondere Nordrhein-Westfalen, oder versucht eben durch Kulturvereine und dann auch in Verbindung zu Moscheen, also gerade zu DITIB-Moscheen, die ja auch vom türkischen Staat finanziert werden, wo Erdogan Präsident ist, der den Grauen Wölfen auch sehr nahe steht, immer weiter quasi seine politische Vision weiter in den vorpolitischen Raum zu tragen. Und um Menschen dafür zu sensibilisieren, braucht es erstmal mehr Aufklärungsarbeit. Natürlich wäre auch ein Verbot dieser Geste denkbar, wie es in Österreich bereits umgesetzt ist oder auch in Frankreich. In Frankreich sind die Grauen Wölfe als gesamte Organisation verboten. Aber ich glaube, wir alle wissen, dass das ob der diplomatischen Verstrickungen und auch des Angewiesenseins auf die Türkei in Migrationsfragen, das äußerst unwahrscheinlich ist, dass das in Deutschland in nächster Zeit passieren wird.
Lorenz Blumenthaler von der Amadeo-Antonio-Stiftung über den Wolfsgruß und die rechtsextremistische Bewegung Graue Wölfe, die auch in Deutschland aktiv ist. Seit 14 Jahren regieren in Großbritannien jetzt die konservativen Tories. Und was waren das für bewegte 14 Jahre? Der Brexit war wohl die wichtigste Wegmarke in dieser Phase, angezettelt und durchgeboxt durch die Tories. Aber auch die rigide Sparpolitik hat das Land geprägt. Dazu noch diverse Skandale bei den Tories. Entsprechend deuten die Umfragen vor der Parlamentsneuwahl morgen darauf hin, dass diesmal die Labour-Partei vorne liegen könnte. Dabei ist der Spitzenkandidat Keir Starmer auch nicht unbedingt der Politiker der Herzen auf der Insel. Franziska Hoppen stellt ihn vor.
You seem more like a political robot. How are you going to convince others like me to vote for you?
Well, the most
Da kam Keir Starmer kurz ins Schwitzen. Ein Publikumsgast bei einem der TV-Duelle im Wahlkampf fragte den Labour-Kandidaten, wie er ihn als Wähler überzeugen wolle, denn Starmer wirke wie ein Politroboter. Der junge Mann ist nicht der Einzige, der den Labour-Chef mechanisch findet. Auch eine Journalistin fragte Starmer schon, ob er nicht zu langweilig sei, um Premierminister zu werden.
Are you too boring to be the next Prime Minister?
Well, let me take that one. The only thing that's boring is opposition.
Opposition. Das sei langweilig. Ein Selbstdarsteller ist der 61-Jährige schon mal nicht, obwohl er seine Labour-Partei aus dem Umfragetief herausgeführt hat. Allerdings weniger, weil die Wähler echt begeistert von Labour sind, als völlig genervt von den Konservativen. So oder so, Starmer darf sich demnächst wohl Regierungs- statt Oppositionschef nennen. Seine Geschichte ist eine Aufstiegsgeschichte. Der Vater war Werkzeugmacher, die Mutter Krankenschwester. Das Geld war oft knapp.
We had our phone cut off because we didn't have the money. So I do know the anguish of worrying when the postman comes with a bill.
Zu Hause sei das Telefon wegen unbezahlter Rechnungen schon mal abgestellt worden, erzählt Starmer in einem anderen TV-Duell. Er kenne die Sorge, dass der Postbote die nächste Rechnung bringe. Doch er arbeitete sich hoch, wurde Anwalt für Menschenrechte.
You know, he's not the flamboyant lawyer with the sort of, you know, the jury in the palm of his hands. He's detail. he's evidence, he's facts, he's points of law. He's very sort of unpolitical in that sense.
Sagt sein Biograf Tom Baldwin. Starmer sei nicht extravagant gewesen. Beweise, Fakten, Details, das sei ihm wichtig gewesen. Er sei da recht unpolitisch. Starmer stieg in eine Spitzenposition der Staatsanwaltschaft auf, bekam für seine Arbeit sogar den Ritterschlag und Titel Sir verliehen. Ihm war das fast unangenehm.
Sir Keir?
No, Keir.
Keir? Well, you don't have the sir.
I find it really clumsy, gets in the way, I don't like it.
In die Politik ging Starmer als Spätzünder. Mit 52 Jahren wurde er Mitglied im Parlament, um mehr Gerechtigkeit zu schaffen, wie er sagte. Doch oft sah er aus, als sei er lieber anderswo.
He doesn't really like Westminster very much. He finds a lot of the way it works quite tedious. He finds the gossiping quite tedious. I think he finds some of the factionalism and the history of the Labour Party a bit weird and tedious.
Sagt Alba Ray von Bloomberg, die Starmers Karriere lange verfolgt hat. Er möge Westminster nicht besonders. Das fände den Tratsch nervig, die Grüppchenbildung auch. Starmer verfolgt ein klares Ziel.
We lost the public's trust in the Labour Party as a force for good and a force for change. And after four general election losses, we have to address that.
Nachdem Labour 4 Wahlen in Folge und das Vertrauen der Wähler verloren habe, müsse das Problem angepackt werden. Parteichef Jeremy Corbyn war einen scharf linken Kurs gefahren, der die Partei gespalten und 2019 zu einer ihrer schlimmsten Wahlniederlagen geführt hatte. Auch weil unter Corbyn der Vorwurf laut wurde, Labour würde antisemitische Tendenzen in den eigenen Reihen dulden.
I will represent you. I will listen to you. And I will bring our party together.
Er werde die Partei wieder zusammenführen. Dafür verbannte Starmer etliche Mitglieder wegen Antisemitismusvorwürfen und ging hart gegen linke Mitglieder und Vereinigungen vor. Kritiker sprachen von einer Säuberung des linken Flügels. Dann schob Starmer die Partei in die politische Mitte. Verstaatlichungen oder Steuererhöhungen wurden leiser diskutiert, Law and Order lauter. Mann der Mitte, nennen seine Fans Keir Starmer. Fahne im Wind, die Kritiker. Weil Starmer zum Beispiel gegen den Brexit gestimmt hatte, aber kein zweites Referendum will. Weil er Versprechen wieder fallen gelassen hat, zum Beispiel die Aufhebung der Studiengebühren. Für wieder andere Wähler ist er ein Politroboter. Klar ist, Starmer ist kein Redner wie Tony Blair, kein radikaler Sozialist. Aber mit schonungslosem Pragmatismus hat er Labour für eine breite Masse wieder wählbar gemacht.
Das neue saarländische Hochschulgesetz kommt, trotz Kritik einiger Hochschulvertreter. In einer Anhörung im Wissenschaftsausschuss des Landtages hatten sie ihre Sorge geäußert, dass die Hochschulen an Unabhängigkeit verlieren könnten. Und auch aus der Opposition kam heftiger Gegenwind. In der heutigen Sitzung gab es aber nur minimale Änderungen an der Novelle. Denise Friemann.
Der hochschulpolitische Sprecher der CDU-Fraktion Reiter spricht von problematischen Fehlgriffen und einer radikalen Steuerung der Hochschulen durch die Politik. Die CDU-Fraktion hatte mehrere Abänderungsanträge in die heutige Sitzung des Wissenschaftsausschusses eingebracht. Alle wurden abgelehnt. Insgesamt gab es nur kleine Änderungen, trotz scharfer Kritik der Hochschulen bei der Anhörung vergangene Woche. Ein großer Streitpunkt war die Reform der Ziel- und Leistungsvereinbarungen. Die bestimmen, wo die Hochschulen ihre Schwerpunkte setzen und wie viel Geld sie dafür bekommen. Nach der neuen Fassung des Gesetzes kann das zuständige Wissenschaftsministerium stärker Einfluss auf diese Vereinbarungen nehmen und sie am Ende sogar selbst festlegen, so die Kritik der Hochschulen. Außerdem solle es, so Reiter, keinen Globalhaushalt, also einfach einen Betrag für die Hochschulen zur freien Verfügung mehr geben. Stattdessen solle das Geld kleinteiliger vergeben werden und das bedeute stärkeren Einfluss, so Reiter. Die hochschulpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion Becker wies die Kritik zurück. Die Reform der Ziel- und Leistungsvereinbarungen sei nicht zum Nachteil der Hochschulen und in 8 anderen Bundesländern bereits gelebte Praxis. Man wolle weiterhin konstruktiv mit den Hochschulen zusammenarbeiten, so Becker.
Die 5. Etappe der Tour de France führte heute von Saint-Jean-de-Maurienne nach Saint-Vulbas. 177 Kilometer raus aus der beeindruckenden Bergwelt der Alpen, durchs Tal der Isère, rein ins Rhonetal. Holger Gerska hat dort heute einen alten Bekannten als erster ins Ziel fahren sehen.
Jetzt hat er es tatsächlich geschafft. Im Alter von 39 Jahren kann Mark Cavendish tatsächlich nochmal eine Tour de France-Etappe gewinnen. Die 35. Das ist Rekord. Bisher lag er gleich auf mit Eddy Merckx. Im vergangenen Jahr wollte er diesen Rekord schon knacken. Da schied er aus auf Etappe 8 mit einem Schlüsselbeinbruch. Jetzt gewinnt er dieses Finale von Saint-Vulbas und zwar ganz klar und souverän. und feierte damit den großen Triumph, als erster Radprofi 35 Tour de France-Etappen für sich entschieden zu haben. Platz 2 für den Mann, der im vergangenen Jahr die Sprints der Tour de France dominierte, Jasper Philipsen aus Belgien. Stark fuhr auch der deutsche Meister von 2018, Pascal Ackermann, der in seinem erst zweiten Tour de France-Sprint immerhin Sechster wurde. Phil Bauhaus war im Finale eingezwängt, konnte nicht durchziehen und demzufolge keine Top-Platzierung erreichen. In Gelb bleibt Tadej Pogačar aus Slowenien.
Zum Wetter im Saarland. Jetzt am Abend kann es noch ein paar Sonnenstrahlen geben, aber schon in der Nacht geht es weiter mit immer mal wieder Schauern. Morgen beginnt der Tag wolkenverhangen und auch regnerisch. Am Mittag kann es aber auflockern, dann bleibt es auch mal längere Zeit trocken. Am Nachmittag dann zwischendurch wieder Schauer, die am Abend wieder von etwas Sonne abgelöst werden. Also wechselhaft morgen. Die Höchsttemperaturen 17 Grad in Hasborn und 21 Grad in Völklingen. Am Freitag Wechsel aus Sonne und Wolken, aber es bleibt wohl trocken. Das war die SR-Info-Bilanz am Abend. Mein Name ist Katrin Aue. Ich wünsche einen sehr schönen Abend. Tschüss.